Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Hallo Jens.
Ja, hallo Axel, guten Morgen in die Runde. Moin moin, grüß Gott wie immer. Und ja, wir haben heute einiges vor. Wir haben ein spannendes Thema und ja, ich übergebe mich.
Ja, hoffentlich nicht. Ja, sehr spannendes Thema. Ihr wisst, Longevity ist überall im Internet, in den Medien, überall Präsenz. Und wir wollen uns natürlich auch damit mit etwas beschäftigen, dürfen das natürlich nicht an uns so vorbeiziehen lassen. Der Jens hat auch, ist auch als Dozent unterwegs, auch gerade zu diesem Thema. Und wir haben uns heute mal die 12 Hallmarks of Aging, also 12 Hallmarks of Aging, das sind die 12 Kennzeichen des Alterns rausgesucht. Und die würden wir gerne heute mal mit euch besprechen, mal diskutieren. Und da 12 ein bisschen viel für eine Folge sind, haben wir uns schon vorher abgestimmt, dass wir da 2 Folgen draus machen. Und jeder, der da so interessiert ist daran, der sollte auf jeden Fall dann beide Folgen hören. Die eine dieses Mal, die andere kommt nächste Woche. Und bleibt also dran, denn diese Themen sind immer mal wieder auch bei uns jetzt Thema für weitere Folgen. Wer sich da im Thema Alterungsforschung, Longevity interessiert, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. So, das soll es aber so für das Intro schon mal gewesen sein. Und Jens, so für den Anfang, wo kommt es eigentlich her? Wo kommen diese 12 Kennzeichen her? Wer hat sie aufgeschrieben und wie ist denn so der Stand der Forschung im Moment?
Ja, erstmal vielleicht vorneweg. Du hast es erwähnt, es gibt so große Trends. Ne? KI ist ein Trend, aber eben Longevity ist auch ein Trend. Und dieser Trend wird sicherlich auch irgendwann mal wieder aus den Gazetten und aus dem TV und so weiter verschwinden, in Anführungsstrichen. Aber es wird kein Trend sein, sondern es wird eine Nachhaltigkeit entwickelt, weil wir natürlich immer älter werden und die Altersforschung schreitet wirklich immens voran. Also wenn man sich anschaut, wie viele Unsummen von Tech-Giganten, von Jeff Bezos und so weiter dort in diese Longevity-Forschung investiert werden, das ist schon wirklich unglaublich und entsprechend mit viel Kapital kann man natürlich auch viel Forschung machen und so kriegen wir praktisch tägliche neue Erkenntnisse in diesem Bereich. Ein sehr, sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet. Inzwischen ist allerdings auch alles wieder schon sehr inflationär Longevity. Ich war jetzt gerade auf der FIBO, auf der Fitnessmesse hier in Köln und da gab es eine ganze Halle zu Longevity. Also im Prinzip diese Themen, die wir alle kennen, ne, Bewegung, Ernährung und so weiter, werden dann wieder umgemünzt. Es gibt eine neue Verpackung, dann heißt es wieder Longevity, weil es eben ein neuer Trend ist. Aber wie ich eingangs sagte, ich vergleiche das immer so mit Spinning. Spinning war mal in den Fitnessstudios auch ein Trend, aber heute findest du in jedem Studio findest du ein Spinningrad oder du findest eine Spinninggruppe oder Angebote dazu. Das heißt, man spricht nicht mehr drüber, es ist einfach etabliert, es ist ein Standard geworden und das wird bei Longevity auch so sein. Wir haben inzwischen den ersten Studiengang in der Schweiz zum Thema Longevity. Da werden wir in den nächsten 3-4 Jahren noch mehr Studiengänge sehen in diesem Bereich. Also da ist ein neuer Markt, der sich da auftut. Ja, dann ist es natürlich auch von Interesse für viele. Na, die Nahrungsergänzungshersteller sind da schon ganz fleißig dabei, bestimmte Supplemente zu verkaufen. Und wir sind immer ein bisschen weiter mit Verkauf, als dann die Forschung eigentlich wirklich verifizieren kann. Ja, deswegen, ich stecke ja immer so zwischen den Planeten. Auf der einen Seite bin ich selber natürlich auch als Lehrkraft auch in diesen ganzen Weiterbildungen aktiv. Auf der anderen Seite interessiere ich mich aber natürlich auch wissenschaftlich dafür. Wie du erwähnt hast, ich bin gerade in so einem großen Lehrprojekt. Das geht jetzt schon ein Jahr. Wir haben noch ein Jahr vor uns, wo wir uns eben explizit mit diesem Thema beschäftigen. Und ich habe vor, ja, roundabout 7-8 Jahren schon ein Seminal Paper gelesen, also so ein Leuchtturmartikel zu diesem Thema Alterung Und da werden wir gleich mal kurz darauf eingehen. Das ist schon sehr spannend. Da gibt es eine spezielle Forschungsgruppe in Spanien, die sich damit beschäftigt hat. 2013 haben sie diesen Artikel rausgebracht und er ist inzwischen erweitert worden. Er wurde 2022 nochmal novelliert. Da kam also neue Alterungskennzeichen hinzu. Und inzwischen sind wir eben bei 12, wie du gerade gesagt hast.
Genau, als Ergänzung noch für euch da draußen, wir werden das natürlich aus einer, wie Jens es gerade sagte, aus einer etwas wissenschaftlicheren und praktischen Perspektive betrachten. Denn was du auch gerade gesagt hast, Jens, so Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die kommen, sprießen wie Pilze aus dem Boden, alle sagen Longevity, Longevity. Aber da sind an der einen oder anderen Seite auch ziemlich viele Leute unterwegs und auch vielleicht mal Leute, die halt nicht so, ja, ich würde jetzt nicht sagen schwarze Schafe, aber die Sachen auf den Markt werfen, wo Longevity drin draufsteht, aber nicht drin ist. Und damit setzen wir uns natürlich auch auseinander, was auch Nahrungsergänzungsmittel angeht und damit ihr da auch immer mal wieder so einen Input dazu bekommt.
Vielleicht noch ergänzend, diese Trends kommen ja mal ganz gerne aus den USA und in den USA gibt es halt zwei, drei, fünf, eine Handvoll Leute, die sehr erfolgreiche Podcasts machen, ja, dieses Thema sehr breit getreten haben. Es gibt einige Bestseller, die inzwischen auch auf Deutsch übersetzt wurden, die ich in den letzten 2 Jahren alle teilweise lesen musste, in Anführungsstrichen, ja, um zu wissen, was da auch verbreitet wird, also dass man sich nicht nur in der Wissenschaft aufhält, sondern auch weiß, was es so in den Bookstores alles zu kaufen gibt. Und das sind schon spannende Sachen. Und da gibt es ja auch so ein paar Verrückte, die haben mal durch den Verkauf einer Firma sehr viel Geld verdient und schwimmen jetzt in Millionen. Und diese Millionen geben sie dafür aus, eben 122 und 165 Tage alt zu werden. Das ist ja die Benchmark, die wir alle schlagen wollen. Also das ist wahrscheinlich so die Grenze des Menschen, 120 Jahre. Jetzt ist gerade gestern oder heute sogar der älteste Mensch gestorben mit 115, glaube ich. Ich habe das gerade nur ganz kurz angelesen. Also das ist so die Richtung, in die wir kommen können. Allerdings werden natürlich 0,01% werden über 100. Aber ich garantiere, dass wir das in den nächsten 10 Jahren dramatisch steigern werden. Und wie gesagt, diese Verrückten, die es da gibt, in Anführungsstrichen, die dann teilweise 10 Ärzte um sich rum haben, die jeden Tag ihre Blutwerte checken lassen, Blutdruck checken lassen, alles Mögliche checken lassen, die sich dann zum Teil aber auch Medikamente einwerfen, die mal für andere Dinge erprobt wurden, wo man dann plötzlich gesehen hat, hey, die haben auch Einfluss auf bestimmte Mechanismen in den Zellen, die wiederum die Langlebigkeit fördern. So, die aber auch ge gewisse Nebenwirkungen haben, ja, und die werden dann eben kontrolliert durch bestimmte Ärzte, die sich um sich rum haben. Also das ist schon ganz spannend. Vielleicht können wir da auch so zwei, drei Namen in unseren Shownotes nennen, damit man sich da so ein bisschen reinarbeiten kann, wenn man das möchte, oder sich den Podcast entsprechend mal im Auto neben unseren natürlich, ganz klar. Vielleicht nebenbei noch reinziehen möchte.
Auf jeden Fall. Alle Informationen bekommt ihr natürlich in den Shownotes und wovon du gesprochen hast, Jens, von der Doku, die es gerade jetzt hier auch im Netz gibt oder auf einschlägigen Filmplattformen, die werden wir auf jeden Fall verlinken. Da könnt ihr auch euch, wir können den Namen ja ruhig nennen, den Brian Johnson angucken, der Tag und Nacht von 10 Ärzten betreut wird und 120 will er werden und ganz fit sein und jeden Tag Liegestütz noch können, auch mit 120. Interessante Doku. Wir verlinken das und dann schaut ihr euch das gerne mal an. So, jetzt steigen wir aber mal direkt ein. Die 12 Kennzeichen des Alterns wollen ja auch die Folge nicht zu lange machen, weil es ist so viel Interessantes in dem Thema. Wie der Jens es gerade auch gesagt hat, ist ein sehr junges Forschungsgebiet. Kommt immer mehr und deshalb gibt es natürlich auch immer viel dazu zu berichten und zu erzählen. Und wir haben uns aber heute vorgenommen, dass wir euch diese 12 Kennzeichen in der ersten Folge, die ersten 6, mal in aller Kürze vorstellen, ein bisschen was dazu sagen, was die einzelnen Kennzeichen bedeuten und was man auch für die Vermeidung von einigen Schäden oder einigen schädigenden Faktoren, was man dagegen tun kann. Jens, lass uns direkt mal einsteigen. Das erste Kennzeichen des Alters ist die genomische Instabilität. Auf Englisch Genomic Instability wird das genannt. Die kommt ja aus dem Englischen. Sag uns einfach mal, was bedeutet das und wofür steht es eigentlich? Was kann man auch dagegen tun, um solche DNA-schädigenden Faktoren zu vermeiden?
Ja, komme ich gleich dazu. Ich will vorneweg noch kurz schicken. Ich habe ja diese Forschungsgruppe aus Spanien erwähnt. Das ist ein Professor für Biologie eigentlich und Biochemie und molekulare Biologie. Der Mann heißt Lopez Ortin und hat 2013 eben diese Hallmarks of Aging rausgegeben als wissenschaftliches Paper mit 9 Hallmarks damals. Dann haben sie das, weil sie sehr, sehr intensiv forschen an verschiedenen Themen in diesem Bereich, dann 2022 eine Novellierung dieses Papers rausgegeben, wo dann plötzlich eben 12 Hallmarks aufgetreten sind. Das heißt, es kommt was dazu. Vielleicht werden wir in der Zukunft dann noch weitere 3, 5, 10 Hallmarks erkennen. Wobei, wenn man sich die Hallmarks genauer anschaut, dann überlappen die sich auch. Also da gibt es jetzt auch nicht die ganz, ganz strenge Trennung. Ja, man kommt dann immer wieder auf ähnliche Themen hinaus. Von daher, vielleicht werden es mehr, vielleicht werden es auch weniger. Also diese Gruppe beschäftigt sich zum Beispiel nicht nur mit den molekularen Mechanismen des Alterns, sondern auch mit Reprogrammierung gealterter Zellen. Also Zellen, die in ein bestimmtes Lebensalter gekommen sind, wie kann man die zurückprogrammieren? Ja, sodass das wieder jungfräuliche Stammzellen werden. Dann beschäftigen sie sich mit Krebs zum Beispiel, Faltung von Proteinen und so weiter. Wie kann man das beeinflussen? Und sie beschäftigen sich mit den Altersveränderungen von blutbildenden Stammzellen. Ja, wir produzieren ja ständig neue Blutzellen, zum Beispiel Erythrozyten werden alle 120 Tage oder 3 Monate etwa werden die neu gebildet. Und dafür muss es ja immer Stammzellen geben, die sich differenzieren können in bestimmte Blutzellen oder eben auch in andere Zellen. Dafür hat es ja mal einen Nobelpreis gegeben. Nämlich da hat ein Herr Yamanaka, ein japanischer Physiologe, glaube ich, bin ich ganz sicher, was er war oder was er ist. Der hat 2015 den Nobelpreis dafür bekommen, dass er mit bestimmten Faktoren, die wir uns auch nochmal genauer anschauen könnten, alte Zellen wieder zurückprogrammiert hat. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Und wenn das irgendwann mal ohne Nebenwirkung funktionieren sollte, dann können wir möglicherweise auch diese Schwelle von 120 irgendwann vergessen und dann wird der Mensch vielleicht sogar 150. Ich weiß es nicht genau, aber man muss es sagen, die Forschung ist im Moment rasant.
Der japanische Forscher, muss man wohl dazu sagen, dass das nicht an Menschenexperimenten durchgeführt wurde, sondern halt im Labor, dass er diese Rückverjüngung quasi der Zellen geschafft hat. Und ja, das werden wir auch verlinken. Und jetzt lass uns aber direkt mal zu den Kennzeichen kommen. Genomische Instabilität, Jens, was bedeutet das? Was hat das zu sagen?
Ja, da geht es vereinfacht ausgedrückt um DNA-Schäden. Also Schäden, die in unserem Genom entstehen, durch endogene oder exogene Faktoren. Und endogene Faktoren, also Faktoren in unserem Körper, die ständig entstehen, zum Beispiel bei der Atmung, entstehen immer freie Radikale. Sauerstoffradikale hat der eine oder andere sicherlich schon häufiger von gehört. Wir nennen sie in der Fachsprache ROS, Reactive Oxygen Species. Und diese ROS, die produzieren wir natürlich jeden Tag, aber wir fangen diese freien Elektronen, die dabei entstehen und die zum Beispiel Zellmembranen zerstören können, fangen wir auch wieder auf, zum Beispiel durch sogenannte Antioxidantien. Also wenn wir in der Ernährung genügend Antioxidantien, wie zum Beispiel Vitamin C haben, dann können wir die wunderbar auch auffangen und dann gibt es ein Gleichgewicht. Also in der Atmung oder bei den Atmungsprozessen entstehen ROS und diese filtern wir einfach weg, wie mit so einem Staubsauger und dann können sie auch keinen Schaden anrichten. Problem ist, wenn endogen oder exogen, also entweder im Körper oder durch Faktoren außerhalb des Körpers, diese ROS-Menge dramatisch steigt. Ja? Und bleiben wir mal bei exogene Faktoren, das können dann zum Beispiel Umweltgifte sein. Ja, die wir inhalieren, die wir über Wasser, Nahrungsmittel aufnehmen, die wir vielleicht in unserem Kiefer haben, wenn man so an die ganze, an die ganzen synthetischen beziehungsweise Fremdstoffe im Kiefer, am Körper, im Körper denken, die wir dann jeden Tag eben durch diese Aufnahmewege, die wir haben, über den Darm oder auch über die Lunge dann entsprechend aufnehmen, im Körper verteilen und dann entstehen diese ROS. Der wesentliche Einflussfaktor ist natürlich hier zum Beispiel das Rauchen. Ja? Also es gibt im Nikotin gibt's, bis zu 1000 toxische Substanzen, die wir dann inhalieren. Und wenn man was Gutes für seine Gesundheit tun will und man will die DNA-Schäden, die wir natürlicherweise im Alter ausbilden, aber man möchte sie begrenzen, man möchte sie so gering wie möglich halten, dann sollte man, das ist die wichtigste Regel eigentlich für die für gesunde Alterung nicht rauchen und auch nicht zum Beispiel Pax inhalieren. Ja, polyzyklische Kohlenwasserstoffe, die zum Beispiel auch bei Waldbränden entstehen. Ja, also so zum Beispiel Firefighter sind da sehr gestresst durch. Ja, also wenn die keine Masken tragen, dann nehmen die sehr viele dieser Pax auf. Das kann auch im zentralen Nervensystem viel Zerstörerisches haben. Ne? Es entstehen einfach so viele freie Radikale, dass dann eben Zellen in Mitleidenschaften gezogen werden, bis hin ganze Organe. Und pro Tag, vielleicht auch mal eine Zahl zu nennen, pro Tag entstehen 10.000 DNA-Schäden, natürlicherweise. Und umso älter wir werden, umso mehr DNA-Schäden entstehen. Da haben wir bestimmte Reparaturmechanismen. Ja, die das immer wieder, ne, man setzt da irgendwo einen Schraubenschlüssel an und dreht ein bisschen die Schraube nach. Das passiert den ganzen Tag, aber mit zunehmendem Alter wird die Effizienz immer geringer und dazu kommt natürlich, dass wir viel dafür oder dagegen tun können, dass diese DNA-Schäden wieder repariert werden. Da sind wir wieder bei diesen ganz banalen Themen wie gesunde Ernährung, ja, Bewegung, Fasten, da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Ausreichend Schlaf noch dazu. Und du hast es ja auch gerade gesagt, Stress, also ein Stressmanagement. Genau das sind ja natürlich die Punkte, die halt einfach die Effizienz der zellulären Reparaturprozesse unterstützen. Ja, gut. Dann lass uns direkt mal zum zweiten Kennzeichen gehen. Gehen wir jetzt von der DNA, gehen wir noch ein bisschen tiefer zu den Telomeren. Es gibt.
Vielleicht nochmal aktuell ganz kurz ergänzt, nochmal zu dem ersten.
Ja, klar.
Durch die DNA-Schäden entstehen natürlich Mutationen oder können Mutationen entstehen. Und diese Mutationen können natürlich wieder die Grundlage dafür sein, dass zum Beispiel sich ein Tumor entwickelt. Ja? Und das ist eigentlich auch ein Alterszeichen, eine Tumorentwicklung, hat auch mit der sogenannten Immunseneszenz zu tun. Das heißt, die Immunzellen erkennen das nicht mehr so gut, was Freund und Feind ist. Und dann hat so ein Tumor eben leichteres Spiel. Wenn dann DNA-Schäden dazukommen, dann multipliziert sich das ganze Thema. Von daher, DNA-Schäden, deswegen ist es auch die Nummer eins, können wiederum Auswirkungen zum Beispiel auf die Mitochondrien haben und so weiter und so fort, was wir jetzt gleich noch besprechen werden.
Dann kommen wir jetzt aber zu Nummer zwei und das nennt sich die Telomerverkürzung, auf Englisch Telomere Attrition. Und ja, da gehen wir jetzt auch mal rein. Telomere sind die Schutzkappen an den Enden der Chromosomen. Wenn das einer schon mal gesehen hat, diese Doppelhelix aus der Biologie früher, die sich so überkreuzen und an diesen Kreuzungen obendrauf, das sind diese Telomere, diese Schutzkappen. Kann man sich vorstellen wie so ein Ventil am Fahrrad, das da oben beim Fahrrad draufgeschraubt ist. Was hat es damit auf sich, Jens?
Ja, Biologie, ich glaube, 8. Klasse war das, bin ich mir ganz sicher. Aber es ist erstaunlich, wenn man Kinder hat und man guckt dann mal wieder in die Bücher der Kinder, was wir eigentlich alles in der Schule gelernt haben und dann wieder vergessen haben. Ne? Also das hat da alles schon drin gestanden. Die Telomere, ja, du hast die Ventile erwähnt. Ich vergleiche das immer mit dem Schnürsenkel. Na, da haben wir am Ende immer diese Plastikkappe oben drauf, ja. Und wenn diese Plastikkappe porös wird oder wenn die kleiner wird, wenn die so langsam absplittert, wenn wir unsere Schuhe irgendwie 25 Jahre tragen, dann ist nicht mehr viel Plastik da. Und diese Kappen können eben sich verkürzen. Das tun sie auch im Laufe des Lebens. Und umso mehr die sich verkürzen, umso mehr DNA-Schäden können wiederum entstehen. Ja, weil man einfach viel leichter dann Zugang bekommt zu unserem Genom Und dadurch entstehen durch exogene oder endogene Toxine dann wiederum diese DNA-Schäden. Und die Telomere sind eigentlich dazu da, dass diese DNA-Schäden nicht als DNA-Schäden erkannt werden. Also umso stärker diese Telomere noch vorhanden sind, umso weniger interpretieren diese Reparaturmechanismen dann diese Kappen als DNA-Schäden, sodass keine Reparatur notwendig ist. Und leider ist es eben so, dass mit jeder Zellteilung sich diese Kappen immer mehr verkürzen. Und da gibt es auch einen Begriff dafür, der heißt KBP, muss man vielleicht mal kurz erklären. Das ist eine Maßeinheit, die man Kilobasenpaare nennt. Wir haben ja in der DNA, du hast sie gerade erwähnt, ne, diese Doppelhelix, da haben wir ja Basenpaare, ne? Adenin ist immer mit Thymin verbunden und Cytosin mit Guanin. Und diese werden dann immer kürzer und das misst man dann in Kilobasenpaare. Und hier vielleicht zum Thema Alterung von 10 bis 11 Kilobasenpaare, so im jüngeren, Jugendstadium haben wir nachher, wenn wir dann so über die 60 gehen oder die 70 gehen, haben wir dann nur noch 6.000 bis 7.000 Basenpaare. Das heißt, das nimmt ganz schön ab. Und mit der Verkürzung dieser Enden steigt natürlich auch dieses Risiko für ja, alle Zivilisationserkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neuroinflammatorische Erkrankungen. Und wenn das eine kritische Länge entwickelt hat, dann kann sich die Zelle eben nicht mehr teilen. Und wenn die Zelle sich nicht mehr teilen kann, dann hat sie zwei Möglichkeiten. Entweder, sie hat eigentlich drei Möglichkeiten, entweder sie wird zu einer Krebszelle, sie mutiert, ja, wenn DNA-Schäden dazukommen, oder sie stirbt komplett ab, das nennen wir dann Apoptose, oder was auch mit zunehmender Alterung passiert, das ist dann ein Begriff, der heißt Seneszenz. Das heißt, diese Zellen gehen in ein seneszentes Stadium über. Das heißt, die beteiligen sich nicht mehr so groß an Stoffwechselprozessen im Organ selber, sondern die werden autonom, sterben nicht ab und produzieren immer mehr Entzündung. Man nennt die dann in der Altersforschung auch gerne Zombie-Zellen. Ja, kann man sich noch an diese Zombie-Filme erinnern, ja, wo alle so ein bisschen schlafwandlerisch herumlaufen und im Prinzip keine wirkliche Funktion, keine Agilität, Vitalität mehr haben und im Prinzip das Thema der Zell-Zell-Kommunikation stören. Ja, also dadurch werden Organe dysfunktional.
Okay. Ja, auch hier als Ergänzung, was kann man tun? Wie auch eben angesprochen bei Nummer 1 schon gesunder Lebensstil, Stressreduktion, vor allen Dingen ausreichende, ausgewogene Ernährung, Antioxidantien, du hast es eben angesprochen, Vitamin C und vor allen Dingen regelmäßige Bewegung. Regelmäßige Bewegung ist ein großer Faktor für die Verlangsamung der Geschwindigkeit der Telomerverkürzung. Das hat man auch in der Forschung herausgefunden. Also, was wir auch immer sagen, geht raus, bewegt euch, geht spazieren, geht laufen, Fahrradfahren, schwimmen, Basketball, Tennis spielen. Tennis spielen am allerbesten 9,8 Jahre Lebensverlängerung.
Immer wieder betonen.
Das muss man immer wieder betonen,
Es gibt
Lieblingssportart von
ein,
Jens.
ja, es gibt auch noch ein Enzym, was damit reinspielt. Das ist die sogenannte Telomerase. Diese Telomerase verhindert, dass sich die Telomere verkürzen. Und die haben wir vor allen Dingen in Zellen, die sich sehr schnell teilen müssen. Ja, also in Stammzellen oder Schleimhautzellen, Keimbahnzellen, Immunzellen. Na, da ist viel Telomerase aktiv und dieses Enzym baut praktisch immer wieder dieses Telomer auf, damit sie eben nicht schnell altern oder beziehungsweise die neuen Zellen eben jungfräulich wieder entstehen können. Ja, von daher, es gibt auch ein Buch von einem Professor, den wir auch schon in unserer Episode, ich weiß gar nicht mehr welche, ich glaube 20, 25, so um den Dreh, genau, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, verjünge deine Zellen und oder verjünge deine Gene, heißt es, glaube ich. Und das ist durchaus möglich. Ja, und dafür ist die Telomerase hilfreich. Bei Krebs, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, bei Krebszellen ist diese Telomerase eben auch massiv aktiv, ja, die ist hochaktiv, weil eine Krebszelle oder ein Tumor möchte natürlich eine unbegrenzte Teilungsfähigkeit, ja, will sich andauernd teilen, deswegen ist diese Telomerase hochaktiv. Also nicht immer nur positiv, ne, dann auf dieser Ebene kann es eben auch sehr negativ sein.
Das angesprochene Buch, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken und auch nochmal auf die Episode verweisen. Da haben wir ausführlich auch mit dem Professor diskutiert. Genau, dann lass uns mal auf das dritte Kennzeichen gehen, die epigenetische Veränderung. Und was das bedeutet, da nimmst du jetzt uns auch mal mit.
Ja, Epigenetik könnten wir, glaube ich, jetzt 3 Episoden oder 5 Episoden draus machen. Ein Riesenthema. Da geht es im Grunde darum, wie werden diese Gene abgelesen? Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Klavier. Es gab ja bis zum Jahre 2000 gab es ja diese Genomforschung, wo sich zwei Gruppen duelliert haben, wer als erster das menschliche Genom identifiziert. Also das ist damals das Human Genome Project. Und dann haben wir natürlich gedacht, okay, jetzt haben wir das Buch des Lebens entschlüsselt. Problem war nur an der Stelle, wir wissen zwar jetzt, wie das Klavier aussieht, also wie die Tasten aussehen, aber wir wissen nicht genau, welche Melodie gespielt wird. Und die Melodie bestimmen wir letztendlich selber durch unseren Lebensstil. Ja, ob wir uns viel bewegen, wenig bewegen, ob wir viel Antioxidantien aufnehmen oder nicht, ob wir rauchen, ob wir saufen oder was auch immer wir tun, ja, zahlt letztendlich auf die Epigenetik ein. Das heißt, Gene sind die Klaviertasten. Wie diese Gene abgelesen werden, bestimmt letztendlich die Melodie. Und die Melodie sind in der Fachsprache gesagt eben bestimmte Methylgruppen beispielsweise. Man spricht dann von Methylierung. Das heißt, an bestimmten DNA-Stellen sind diese Zugänge zu DNA sind methyliert. Methyliert bedeutet, sie sind nicht zugänglich. Diese Gene können nicht abgelesen werden. Und das ist natürlich bei dem einen oder anderen Genabschnitt sinnvoll, bei dem anderen wiederum nicht. Also wenn man zum Beispiel an Tumorsuppressorgene denkt, das sind Gene, die einen Tumor unterdrücken, hemmen, wenn die plötzlich nicht mehr abgelesen werden können, weil dort eine Methylierung stattfindet, dann kann diese Tumorbildung auch nicht mehr gehemmt werden. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man ein schnelles, progredientes Tumorwachstum hat. Das haben wir in den Corona-Zeiten beim Thema Turbokrebs diskutiert, ob hier epigenetische Veränderungen durch bestimmte Stoffe, vielleicht auch durch das Virus oder eben durch Stoffe in den Impfstoffen stattgefunden haben, wodurch diese Methylmuster ja, sich verändert haben und dadurch bestimmte Gene mehr abgelesen wurden, andere wiederum weniger abgelesen wurden, wodurch es eben zu einem Missverhältnis kommt und dann plötzlich haben wir ein steiles Wachstum von Zellen, die eigentlich nicht wachsen sollen. Der Gegenspieler von dieser Methylierung ist sozusagen die Acetylierung. Die Acetylierung, die lockert das Chromatin auf, die sorgt dafür, dass eben DNA-Abschnitte auch abgelesen werden können und müssen natürlich auch, ja, denn wir produzieren ja durch das Ablesen der Gene immer wieder Proteine. Und wenn wir jetzt unter Stress sind, wir haben jetzt eine stressige Phase im Büro, dann müssen wir halt mehr Cortisol bauen. Also müssen die Gene für Cortisol dann mehr abgelesen werden. Wenn wir dann in eine entspannende Phase kommen, wir haben jetzt 2 Wochen Urlaub vor der Nase oder vor der Brust, dann Na, dann geht das wieder runter und dann müssen wir natürlich auch weniger Cortisol produzieren. Wir müssen immer Cortisol produzieren, keine Frage, aber im Stress mehr als wenn wir am Pool liegen. Und von daher ist diese Epigenetik immer ständig beeinflusst durch unsere Lebenssituation. Mit anderen Worten, wir können unsere Gene nicht beeinflussen. Naja, das stimmt auch nicht mehr ganz. Wir können heute mit der Genschere auch da im Genom ein bisschen rumbasteln. Das wird ja auch in der Pflanzenwelt und in der Tierwelt schon gemacht. Aber wir können diese Muster, diese epigenetischen Muster, wie unsere Gene abgelesen werden, die können wir durch unsere Melodie jeden Tag verändern. Das heißt, wir können jeden Tag unsere Ernährung verändern. Wir können jeden Tag unser Bewegungsverhalten verändern. Du hast Stress erwähnt. Ja, auch das können wir verändern. Wir können über mentale Prozesse auch die Wahrnehmung von Stress verändern. Allein das führt schon zur Veränderung. Oder, was ich immer sage, man sollte das Milieu mal ab und zu verändern. Das Milieu ist eben auch die Umwelt, in der wir leben. Und wenn ich meine Umwelt verändere und ich habe jetzt zum Beispiel nicht mehr jeden Tag mit irgendwelchen Nörglern zu tun, sondern vielleicht mit irgendwelchen Fantasten und Motivatoren, ja, dann entsteht eine ganz andere Energie, die wiederum auch natürlich mein epigenetisches Muster massiv beeinflusst. Und so haben wir, und das sagen wir auch immer in unseren Podcast-Episoden, wir haben die Gesundheit selber in der Hand. Ja, ein Großteil. Es gibt natürlich Mutationen, ja, die wir nicht verändern können. Wenn jemand, ich gebe mal ein Beispiel, laktoseintolerant ist, dann ist er laktoseintolerant, weil er eben keine Laktase mehr produzieren kann. Ja, die Gene sind stumm geschaltet, die in der Säugungsphase noch Laktase produzieren können. Und diese Enzyme brauchen wir, um den Milchzucker zu verdauen. So, und wenn wir das nicht mehr können, ja, dann können wir eben keinen Milchzucker mehr aufnehmen, beziehungsweise bekommen Blähungen und Darmstörungen. Und das sind Mutationen, die wir nicht ändern können.
Gut, dann lass uns hier weitergehen zum vierten Kennzeichen. Das nennt sich Verlust der Proteostase. Jens, Proteostase, was ist das?
Da geht es um die Bildung von Proteinen. Wir produzieren ja ständig Proteine, nicht nur, dass wir sie aufnehmen über die Nahrung, sondern wir brauchen ja diese Aminosäuren, um dann wieder bestimmte Proteine oder Peptide zu bauen. Ja, so Aminosäurenketten, die dann eine bestimmte Funktion haben. Das können dann Enzyme sein, die auch Proteine sind, ja, oder Proteine beinhalten, die immer wieder in unseren Zellen und genauer gesagt, im endoplasmatischen Retikulum. Ich glaube, das war auch siebte, achte Klasse
Biologie,
Biologie.
8. Klasse.
Ja, Zellorganellen. Jetzt endlich brauchen wir das Zeug mal. Ja, damals haben wir nicht gewusst, was das soll. Wir haben es alles auswendig gelernt für die Prüfung damals und dann wieder vergessen. Ja, also hier findet im endoplasmatischen Retikulum findet letztendlich die Qualitätskontrolle dieser Proteine statt. Die werden in der räumlichen Struktur werden die entsprechend gefaltet. Und wenn diese Faltung nicht mehr sauber abläuft, wenn also Fehlfaltungen entstehen, dann können die Enzyme, die dabei rauskommen bei dieser Faltung, können dann eben nicht mehr so sauber in das Schlüsselloch eingeführt werden. Also man kann das vergleichen mit einem Schlüssel, der auf den Boden gefallen ist und er hat sich jetzt verkrümmt und jetzt sind wir nicht mehr in der Lage, unsere Haustür aufzuschließen. Ja, oder müssen erstmal ein Werkzeug ansetzen, um diesen Schlüssel wieder gerade zu biegen, dann passt er vielleicht wieder rein. Aber, und das ist hier eben bei den Enzymen ganz wichtig, wenn die nicht ins Schlüsselloch greifen, dann können auch biochemische Prozesse nicht mehr ablaufen. Und das wiederum hat natürlich einen massiven Einfluss auf unsere Vitalität. Von daher tun wir gut daran, dass unsere Zellen diese Proteinproduktion bestmöglich organisieren können. Und mit zunehmendem Alter, da werden eben viele Fehlfaltungen produziert. Das heißt, entstehen viele Proteine, die eigentlich nicht mehr nutzbar sind. Man könnte sagen, das ist letztendlich Müll, der wieder entsorgt werden muss. Und dieser Müll, wenn der nicht entsorgt werden kann, der kann sich dann natürlich auch irgendwo hinlegen und ins Bindegewebe verlagern und so weiter. Und da sind wir dann bei Themen wie Parkinson, Alzheimer und so weiter. Mit ziemlicher Sicherheit gibt es hier nicht nur Korrelationen, sondern klare ursächliche Zusammenhänge, die mit genau diesen Prozessen zusammenhängen. Vielleicht dann noch erwähnt, wenn wir diesen Müll produzieren in der Zelle, dann muss dieser Müll ja bestenfalls abgebaut werden. Und wir haben einen Prozess, der das abbaut, der auch wiederum ein Hallmark of Aging ist, nämlich die Autophagie. Ja, wofür es diesen Nobelpreis auch gegeben hat. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber auch nicht so ganz lange her. Sodass wir ja hier so ein Missverhältnis haben zwischen dem Müll, den wir in der Zelle produzieren, und dem Mangel an Abbau. Und auch diesen Mangel an Abbau können wir ja wieder wunderbar beeinflussen, indem wir beispielsweise nüchtern spazieren gehen oder indem wir uns überhaupt mal 12, 14, 16 Stunden nicht mit Nahrung belasten. Ich sage das ganz bewusst so, mit Nahrung belasten. Nahrung hat natürlich auch Energiesubstrate etc., die wir auch brauchen. Aber der Mensch ist eben durch die Evolution so eingestellt worden, dass wir immer wieder zwischen Feast and Famine, sagen wir in der Fachsprache. Also zwischen Kindergeburtstag und Dürreperiode immer wieder hin und her wechseln. Und das ist wichtig gewesen, um eben diese Autophagie anzukurbeln.
In dem Zusammenhang verweise ich nochmal auf unsere Folge. Wir hatten vor 2, 3 Folgen, glaube ich, Fasten als eigenes Thema. Schaut da nochmal rein, hört da nochmal rein. Da gibt es alle Informationen genau zu diesem Mechanismus, auch Fasten, wie viel Fasten, wie lang Fasten, was es für Vorteile bringt. Und genau bei der Protease, das hatten wir eben auch schon erwähnt, regelmäßige körperliche Aktivität, also Bewegung. Bewegung kann nämlich die Protease verbessern. Und von daher ist es angesagt, also was sich eigentlich über unseren ganzen Podcast immer hinwegzieht, Ernährung, Bewegung, Lebensstil, Stress, das sind im Prinzip Faktoren. Und wie Jens, wie du es eben gesagt hast, wenn man über die FIBO geht, eine ganze Halle, manchmal steckt in der neuen Verpackung halt alter, aber guter Inhalt. Okay.
Ja, vielleicht auch noch ergänzend. Das habe ich ja in meinem Buch auch so beschrieben. Wir werden ja heute permanent beeinflusst durch Werbung. Werbung soll unseren Konsum steigern und soll natürlich auch einen Konsum an Zwischenmahlzeiten, irgendwelche Getränke, die keine Getränke sind, sondern eigentlich Energieaufnahme. Und das sollen wir ja bis ins Unermessliche steigern. Aber die Natur hat es eigentlich ganz anders vorgesehen, denn wir haben in der Natur das Thema der Nahrungssuche. Das machen alle Säugetiere, ja, alle sind auf Nahrungssuche. Und Nahrungssuche bedeutet ja, dass wir nicht mehr genügend Energie im Körper haben. Das heißt, wenn wir mal fasten und uns dann praktisch virtuell auf die Nahrungssuche bringen, dann können wir diese Prozesse bis in die kleinsten Zellorganellen können wir unterstützen. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt 7 Tage tun. Aber wenn wir das in Form dieses Intervallfastens, was wir in der Episode da auch genauer beleuchtet haben, wenn wir das häufiger durchführen würden, dann zahlt das auf unser Langlebigkeitskonto immens ein. Ja? Und das ist wissenschaftlich die eigentlich beste Methode, und zumindest ist sie am besten untersucht, wie man Langlebigkeit extrem steigern kann.
Und solche Sachen, und du sagst gerade, wir sind ja permanent von der Werbung umgeben, solche Sachen wie dieses Intervallfasten sind auch gar nicht schwer. Also wenn man überlegt, zwischen 12 und 16 Stunden zu fasten, wenn man abends um 7, 8 Uhr die letzte Mahlzeit zu sich nimmt, dann ins Bett geht und dann nach dem Aufstehen, wie du sagst, nüchtern einen Spaziergang macht oder ein kleines Läufchen und dann erst um 12 Uhr wieder was isst, dann hat man genau diese 12, 14, 16 Stunden und das ist auch gar nicht so schwer, wenn man das über die Nacht hat. Dann hat man ja schon 8 Stunden Schlaf hinter sich und dann sind die restlichen 6 Stunden auch nicht mehr so das große Problem.
Ja, und das ist relativ banal, ja. Also
Genau,
die Themen
einfach.
sind relativ banal, man muss sie nur umsetzen. Ja, wir müssen sie nur alte Gewohnheiten verändern, neue Gewohnheiten aufbauen, vielleicht ab und zu mal den Fernseher auslassen, vor allem dann, wenn eben viel Werbung geschaltet ist. Und ja, neue Gewohnheiten aufbauen, die dann in dieses gesunde Lebenskonto einzahlen.
Ja, aber lass uns hier, also ja, ganz einfache Sachen manchmal. Lass uns jetzt hier weitergehen zum Kennzeichen Nummer 5, die deregulierte Nährstofferkennung, auf Englisch Deregulated Nutrient Sensing. Jens, was ist das wieder?
Ja, da geht es im Grunde darum, dass eben diese Signalgebung oder die Signalwege nicht mehr so richtig gut erkannt werden. Also eine altersbedingte Störung der zellulären Signalwege, der Nährstoffverfügbarkeit und des Energiehaushaltes, um es mal so deutlich zu sagen. Und da gibt es eben die sogenannten Rezeptoren, ja, die jeder kennt, wie zum Beispiel den Insulinrezeptor. Und wenn der Insulinrezeptor nicht mehr so empfindlich ist, ja, dann kannst du so viel Insulin ausschütten, wie du willst, ja, dann kommt diese Information zum Beispiel an der Muskelzelle nicht mehr an. Das heißt, Insulin dockt nicht mehr an den Insulinrezeptor an oder anders gesagt, dieses Insulinrezeptorsubstrat, was in die Zelle hineinragt, das wird dann nicht mehr so empfindlich aktiviert und dadurch kann die Energie nicht mehr so sauber in die Körperzellen einfließen. Und wenn das, wenn wir dieses Stadium erreicht haben, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, Insulinresistenz, dann staut sich die Energie vor den Körperzellen, bedeutet, Blutzuckerspiegel geht hoch. Und wenn der basale Blutzuckerspiegel ständig so Richtung 90, 100 ist, ja, ohne dass wir Nahrung aufnehmen, ist das ein Zeichen für eine Insulinresistenz. Und das ist auf der einen Seite ein Alterungsthema, weil mit zunehmendem Alter wir uns weniger bewegen und dadurch die Insulinresistenz steigt. Es kann aber auch zum Beispiel eine Leptinresistenz entstehen, ja, wenn wir sehr übergewichtig sind und wenn unsere grauen Zellen da oben, bestimmte Zellen im Gehirn, das Hormonsignal nicht mehr wahrnehmen. Ne, dieses Hormon Leptin kommt aus dem Bauchgewebe, aus den Bauchfettzellen, aus den Adipozyten und informiert im Prinzip das Gehirn, okay, jetzt satt, wir haben genügend gegessen. Ja? Und diese Informationsgebung, die funktioniert dann auf einmal nicht mehr. Das heißt, wir nehmen oben nicht mehr wahr, dass wir eigentlich längst genügend Energie aufgenommen haben und essen immer weiter, was ja dann eigentlich keinen Sinn mehr macht und nur noch auf unser Übergewicht weiter einzahlt. Und Übergewicht, wissen wir ja auch, produziert dann wieder Entzündung. Und Entzündung ist ja auch einer der Hallmarks of Aging. Von daher, hier beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also die Themen, die dann, ich habe jetzt den Rezeptor erwähnt, das ist ja außerhalb der Zelle, also auf der Zellmembran, aber auch innerhalb der Zelle finden sogenannte molekulare Mechanismen entweder in die eine oder in die andere Richtung statt. Also entweder wird Energie aufgebaut, entweder gibt es Wachstumssignale für Gewebe oder es passiert das Gegenteil, dass Energie abgebaut wird. Und um es mal vereinfacht zu sagen, wir sorgen ja heute mit unserem Lebensstil dafür, dass wir permanent aufbauen. Und zwar nicht Muskulatur aufbauen, sondern überschüssige Energie permanent aufbauen, dadurch zu viele Wachstumsreize auf unsere zellulären Mechanismen bekommen, die ständig, wo Gewebe jetzt ständig auf Wachstum programmiert wird. Und das ist natürlich insofern gefährlich, weil wir wollen ja nicht Mitte 40 schon einen Tumor haben, sondern ich möchte ja 100 werden und vielleicht mit einem Tumor irgendwann einschlafen, der vielleicht gar nicht diagnostiziert wurde. Und in dem Zusammenhang fällt mir gerade eine Geschichte ein von einem Professor, den ich mal in einem Studium erleben durfte, der den ältesten Europäer damals, das war eine Frau, eine älteste Europäerin damals betreut hat. Die hat sich dann selber gemeldet und wollte sich der Forschung zur Verfügung stellen. Und dort haben sie alles durchgemessen. Die ist dann irgendwann mit 114 verstorben. Und was haben sie gefunden? Sie haben Arteriosklerose gefunden. Sie haben Tumore gefunden. Ist sie daran gestorben? Nein, die ist ganz friedlich eingeschlafen mit den Tumoren, mit der Arteriosklerose. Die war geistig hochfit. Er hat damals erzählt, dass er mit ihr jeden Montag telefoniert hat. Und dann sind sie erstmal die Mannschaftsaufstellung von dem Lieblingsverein durchgegangen. Und die Frau konnte mit 113 immer noch genau die Mannschaftsaufstellung vom Samstag rekapitulieren. Und er musste jedes Mal lachen. Er hatte überhaupt keine Ahnung von Fußball, aber die Frau war halt so fußballbegeistert. Und naja, auf jeden Fall haben sie diese Frau sehr, sehr intensiv untersucht. Und das ist ein Musterbeispiel dafür, dass wir eben unsere Gesundheit selber in der Hand haben und dass diese Prozesse stattfinden, aber sie nicht immer lebensbedrohlich sein müssen.
Okay, auch hier, wir hatten es schon angesprochen, zieht sich wie gesagt wie so ein roter Faden durch. Auch hier eine Ernährung, die vielleicht reich an essentiellen Nährstoffen ist und die auch nicht so viel verarbeitete Lebensmittel beinhaltet. Also die ganzen hochverarbeiteten Sachen, die Transfette. Also da einfach mal drauf schauen und natürlich auch hier wieder Bewegung, Bewegung, Bewegung.
In dem Zusammenhang, Axel, muss man vielleicht eine Sache noch erwähnen, weil die auch bekannt geworden ist durch eine sehr berühmte Sängerin, die eine wahnsinnig tolle Stimme hat. Die sogenannte SIRT-Diet, die damals von der Adele vor einigen Jahren aufgekommen ist. Da gab es dann auch Bücher dazu, die SIRT-Diet. Da geht es um Sirtuine. Und Sirtuine sind eben Signalmoleküle in der Zelle. Und Diese Sirtuine, da gibt es insgesamt 7 von, die werden unter Überfluss, also wenn wir Nahrungsüberfluss haben, wenn wir die ganze Zeit essen im Büro und Süßigkeiten im Auto und so weiter konsumieren, werden diese downreguliert, wie man sagt. Die werden so herunterreguliert und wenn die gehemmt werden, dann werden bestimmte Prozesse in den Zellen werden überexprimiert und Sirtuine sind unsere Langlebigkeitsenzyme. Das bedeutet, wenn die hochgefahren sind, also nicht downreguliert, sondern hochgefahren, dann zahlt das auf unser Langlebigkeitskonto ein. Und das bedeutet, dass wir nicht ständig im Überfluss leben dürfen. Ja? Und daran sieht man auch, wie unser Organismus gebaut wurde. Wir sind in der Wildnis groß geworden. Wir sind nicht in Köln, Düsseldorf, Hamburg groß geworden, wo wir jeden Tag im Supermarkt einkaufen können oder in der Bäckereifiliale oder wo auch immer, sondern wir hatten immer Perioden, wo wir Nahrungskarenz hatten, ne, wo wir unser Körperfett wieder abbauen mussten. Und ja, dieser Wechsel, der ist gesund. Ja, das ständige Einhalten, also wenn wir jetzt zu lange fasten würden, wäre das genauso ungesund, als wenn wir dauerhaft übergewichtig sind.
Das ist genau diese Balance, von der du eben schon immer wieder gesprochen hast, dieses Ausgleichen, mal Nahrung Überfluss, mal wieder Fasten, dass es immer in dieses Gleichgewicht kommt. Okay, dann kommen wir zum sechsten Kennzeichen, quasi zur Halbzeit. Das ist die mitochondriale Dysfunktion. Mitochondrial Dysfunction nennt sich das auf Englisch. Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen. Jens, was bedeutet das, wenn die in Dysfunktion sind?
Ja, ich denke, Mitochondrien hat jeder mal gehört. Wir haben sie damals, als wir beide noch mal Sport studiert haben, Physiologie, haben wir sie schon sehr, sehr stark auseinandergenommen, weil, warum? Weil eben körperliche Aktivität, Bewegung dafür sorgt, dass die mitochondriale DNA, also Mitochondrien haben eine eigene DNA. Das heißt, die können sich replizieren, die können sich multiplizieren. Das heißt, umso mehr wir Einfluss auf das auf die mitochondriale Kapazität nehmen, zum Beispiel durch Ausdauertraining. Ja, umso mehr Kraftwerke in diesen Zellen bauen wir auf, ja, und umso leichter fällt uns die Anstrengung. Ja, das kennt jeder, der lange keinen Sport mehr gemacht hat, wenn er dann auf dem Laufband steht oder mal durch den Wald läuft, dann tun erst die ersten 2, 3, 4 Einheiten tun weh. Ja, sie machen auch nicht so richtig Freude. Aber wenn man dann wieder in den Flow kommt, wenn man merkt, dass dieser 5.000 Kilometer Lauf eigentlich keine große Anstrengung mehr ist, dass man wieder auch die Geschwindigkeit ein bisschen steigern kann, dann hat das eben genau mit diesem Prozess zu tun, dass wir eben mehr Mitochondrien aufgebaut haben, dass in unseren Muskelzellen plötzlich mehr Mitochondrien Energie produzieren können. Ja, die sogenannte aerobe Energieproduktion. Wir haben ja eine anaerobe und eine aerobe und die aerobe findet eben in den Mitochondrien statt. Und die Mitochondrien brauchen dafür bestimmte Nährstoffe, aber sie brauchen auch bestimmte Mikronährstoffe dafür. Wenn wiederum diese Mikronährstoffe fehlen, dann kann diese ATP-Produktion in den Mitochondrien nicht sauber ablaufen und dann haben wir Themen wie Fatigue, Müdigkeit, Tagesmüdigkeit. Sehen wir ja bei ganz vielen Erkrankungen auch, ja, dass wir diese Tagesmüdigkeit haben, diese bleiernde Müdigkeit. Das können natürlich auch Überstimulierungsprozesse sein, dass wir eben zu viel Stress haben, mentalen Stress oder dass wir auch körperlichen Stress haben. Bei Leistungssportlern hat man das auch häufig. Und deshalb muss auch hier das Gleichgewicht immer stimmen, ne, zwischen Reizsetzung auf die Mitochondrien, aber dann auch wieder Regeneration, damit eben sich die Mitochondrien nicht abbauen. Und das, vielleicht erinnerst du dich noch, das war auch immer die Schwierigkeit beim Höhentraining. Ja, damals, vor 30 Jahren, waren wir natürlich noch nicht so weit, um das Höhentraining genauer zu verstehen. Aber was wir verstanden haben, ist, dass es Menschen gibt, die in der Höhe aufwachsen, eine unglaubliche Ausdauerleistungsfähigkeit haben, während Menschen, die vom Sea-Level auf 2000 Meter gehen und dort trainieren, nur dann einen Vorteil haben, wenn sie das in einem bestimmten zeitlichen Spektrum machen. Wenn sie sich dort zu lange aufhalten, dann geht die Leistungsfähigkeit schon wieder runter. Und deswegen auch das richtige Maß, ne, macht hier absolut Sinn. Im Laufe des Lebens produzieren allerdings unsere Mitochondrien immer mehr Mutationen. Auch die können Mutationen entwickeln. Und dadurch werden eben immer mehr Mitochondrien auch dysfunktional. Also auf der einen Seite die Menge an Mitochondrien, die abnimmt, dadurch, dass wir uns weniger bewegen. Und auf der anderen Seite mehr Mutationen, die stattfinden. Denn mit jedem Atemzug nehmen wir Sauerstoff auf. Sauerstoff wird übertragen in die Mitochondrien, wo dann die ATP-Produktion, also die Energieproduktion mit Sauerstoff stattfindet. Nur bei diesen Sauerstoff, bei diesen Sauerstoff konsumierenden Prozessen entstehen immer ROS, Reactive Oxygen Species. Und die müssen wieder abgefangen, abgefiltert, ne? Die dürfen kein zerstörerisches Potenzial entwickeln. Und das ist eben so das Problem mit zunehmendem Alter. Zu viele ROS-Produktion auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch der Abbau von alten Zellen, von alten Mitochondrien funktioniert nicht mehr so gut. Da gibt es auch einen speziellen Fachbegriff dafür. Das ist nicht die Autophagie, sondern das ist die Mitophagie. Mitophagie bedeutet eben, ne, die Putzkolonne, die dafür sorgt, dass die alten Mitochondrien aufgeräumt werden, entsorgt werden, in den Müll kommen und sich wieder neue Mitochondrien bilden können.
Und auch hier wieder, was kann man tun? Es wieder zieht sich, wie gesagt, wie ein roter Faden durch. Regelmäßige Bewegung. Regelmäßige Bewegung kann nämlich die Anzahl und auch die Funktion der Mitochondrien verbessern. Deshalb also, was Jens eben gesagt hat, nüchtern mal einen längeren Spaziergang, mal einen kleinen Lauf zu machen. Und auch eine Ernährung, gerade wir hatten ROS nochmal angesprochen, Ernährung reich an Antioxidantien, um diese einfach wieder zu reduzieren oder den Schaden, den sie verursachen, dadurch zu reduzieren. Eine kleine Korrektur, Jens, du hast eben gesagt, mal einen 5000-Kilometer-Lauf zu machen. Also es war 5000-Meter-Lauf gemeint. 5000 Kilometer ist schon sehr ambitioniert.
Die Folgen sind natürlich dramatisch, wenn wir also Mitochondrien abbauen, wenn die Mitochondrien dysfunktional werden, wenn die Entsorgung dieser Mitochondrien, der alten Mitochondrien nicht mehr gut funktioniert, dann entsteht natürlich Energiemangel. Es entsteht Skelettalterung. Das betrifft nicht nur die Muskulatur, sondern auch Knochen. Ja. Knochenabbau ist ja auch ein typisches Zeichen der Alterung. Und es entsteht dadurch, dass eben diese Entsorgung nicht mehr gut stattfinden kann, in den Zellen entsteht Entzündung. Und Alterung ist letztendlich, wenn man alles zusammenfasst, ist eine Zunahme von Entzündungsprozessen.
Jens, an der Stelle vielen Dank für den ersten Teil. Wir sind die ersten sechs Kennzeichen der Alterung mal durchgegangen. Vielen Dank euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und bleibt bitte dabei, denn in der nächsten Woche werden wir euch die sechs nächsten Kennzeichen präsentieren, diskutieren. Ich denke, wir haben einen guten Überblick gegeben für die ersten sechs Kennzeichen. Jens, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. War super interessant, war wieder super tief, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank dafür. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis zum nächsten Montag. Tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.